Vortrag von Dr. Wolfgang Peter über Anthroposophie als Zukunftsimpuls vom 12. April 2005.
Liebe Freunde, wir haben uns das letzte Mal beschäftigt, ein bisschen Licht zu werfen auf die Christuserwartung in der vorchristlichen Zeit, haben uns kurz beschäftigt mit der urindischen Zeit und sind auch auf die urpersische Zeit eingegangen und auf Zarathustra, den großen Eingeweihten, der also seine Einweihung bekommen hat durch den großen Sonneneingeweihten der Atlantis, von dem wir gesagt haben, dass er eigentlich ein übermenschliches Wesen war oder ist, und das heißt, dass in ihm eigentlich eine Engelwesenheit inkorporiert war. Und die hat diesen Zarathustra eingeweiht. Zarathustra ist ein durchaus menschlicher Eingeweihter, also der seine Ich-Entwicklung hier auf der Erde durchmacht und auf diesem Wege bereits sehr weit fortgeschritten ist, so weit fortgeschritten, dass er bereits sehr intensiv, sagten wir, an seinen Wesensgliedern gearbeitet hat, an seinen Hüllengliedern, namentlich am Astralleib und am Ätherleib. Und wenn ein solcher hoher Eingeweihter stirbt, dann werden diese hochentwickelten Leibesglieder, astralischer Leib, Ätherleib, nicht einfach aufgelöst in der kosmisch-geistigen Welt, wie das sonst üblicherweise nach dem Tod der Fall ist, sondern sie werden aufbewahrt. Aufbewahrt, um dann geeigneten Menschen geeignete Inkarnationsbedingungen zur Erfüllung ihrer Aufgabe zu übergeben. Und so war das bei Zarathustra der Fall. Er hatte zwei Schüler schon in der frühen Zeit. Wir haben gesagt, dass sein erstes Wirken durchaus schon weit vor Beginn der urpersischen Zeit liegt. Also er beginnt so richtig zu wirken, durchaus ziemlich bald, also nach dem Untergang der Atlantis, also schon während der urindischen Zeit, aber eben noch sozusagen im Verborgenen. Das ist eigentlich immer so, dass wenn sich so große Kulturen herausbilden, dann bereiten sie sich eigentlich schon lange, lange vorher geistig vor. Das heißt, der eigentliche geistige Urgrund jeder Kultur liegt durchaus um einiges früher als dann der Beginn, diese Beginnzahlen, die wir haben, die dann zwar zusammenhängen mit den kosmischen Verhältnissen, aber eben wie gesagt, es wird vorbereitet, viel früher, muss vorbereitet werden, viel früher, um dann mit diesem Datum, wo eben die Sonne von einem Tierkreiszeichen ins andere wechselt, um dann ins äußere Leben hinauszutreten, wirklich als äußere Kultur hervorzutreten. Aber es bereitet sich also lange vor. Und so hatte also dieser Zarathustra in der damaligen Zeit zwei wesentliche Schüler, hatte natürlich viel mehr, aber zwei besonders wesentliche. Und diese zwei Schüler hatten dann für die spätere Zeit wesentliche Aufgaben. Der eine Hermes, später auch Hermes Trismegistos genannt, wurde der Begründer der ägyptischen Kultur, der späteren ägyptischen Kultur, und zwar auch eben jetzt so, dass diese ägyptische Kultur schon lange vorbereitet wurde, bevor sie dann aktuell in die äußere Erscheinung getreten ist. Das werden wir heute genauer besprechen. Dieser Hermes Trismegistos hat für seine Verkörperung, mit der er begonnen hat, dann also für die ägyptische Kultur vorbereitend zu wirken, den Astralleib des Zarathustra übernommen, der in der geistigen Welt aufbewahrt war. Es gab dann noch einen zweiten Schüler, das war der spätere Moses, und der hat den Ätherleib des Zarathustra übergeben bekommen. Die Wirkungszeit des Moses fällt dann allerdings in ein viel späteres Zeitalter als die des Hermes. Hermes wirkt also wesentlich früher. Über Moses und überhaupt die Aufgabe des israelitischen Volkes, des jüdischen Volkes dann im Speziellen auch, werden wir das nächste Mal etwas näher sprechen, auch wie das mit Abraham und dergleichen zusammenhängt. Aber heute wollen wir uns konzentrieren auf die Aufgabe, die Hermes übernommen hat, Hermes Trismegistos, wie in der Überlieferung genannt wird. Es gibt tatsächlich also auch in der äußeren Überlieferung Hinweise, dass das erste Wirken des Hermes also in schon sehr frühe Zeiten fällt. Und es wird auch angedeutet in der äußeren Überlieferung, dass es eine gewisse Verknüpfung gibt mit dem Zweig, der sich dann mit Moses abspaltet aus dem Ägyptischen. Sie wissen ja, Moses ist ja mit dem israelitischen Volk ausgezogen aus Ägypten. Also zunächst war dort eine Zeit, eine gemeinsame Entwicklung vorhanden, aber im 13. Jahrhundert vor Christus etwa ist dann der Auszug aus Ägypten. Und das Wirken des Hermes wird nach vielen Überlieferungen festgelegt auf genau drei Sotis-Perioden vor dem Jahr 1322 vor Christus. 1322 vor Christus bezeichnet also das Datum des Auszugs der Israeliter aus Ägypten. Und drei Sotis-Perioden davor. Ja, was ist jetzt wieder Sotis-Periode? Ja, die Sotis-Periode war was typisch Ägyptisches, hängt mit dem ägyptischen Kalender zusammen. Der ägyptische Kalender umfasste 360 Tage das Jahr, wobei es also 12 Monate waren mit jeweils 30 Tagen, dann bleiben noch 5 Tage über. Das waren also sozusagen Sondertage, die herausgefallen sind. Insgesamt 365 Tage. Aber das stimmt ja nicht ganz genau überein mit dem wahren Gang der Sonne durch den Tierkreis, beziehungsweise im modernen Bild mit dem Umlauf der Erde um die Sonne, sondern das ist ja tatsächlich etwa 365,25, also 365 ein Viertel Tage. Und damit verschiebt sich aber das Jahr gegenüber das kalendarische Jahr gegenüber dem Sonnenlauf immer mehr. So lange, bis es schließlich einmal ein ganzes Jahr sich verschoben hat und dann stimmt alles wieder. Also, und wenn man das ausrechnet, also 365 mal 4 müsste man rechnen, also von dem Viertel viermal, dann kommt man auf eine Sotis-Periode von 1460 Jahren. Also 365 mal 4 gibt 1460 Jahre, das ist eine Sotis-Periode. Also nach dieser Zeit stimmt sozusagen der Kalender wieder genau mit den astronomischen Verhältnissen überein. Und drei solche Sotis-Perioden vor dem Jahr 1322 vor Christus soll also Hermes vor allem gewirkt haben, dass es ein Wirken für Ägypten und in Ägypten begonnen haben. Also da kommen wir durchaus ins 6. vorchristliche Jahrtausend. Das ist also weit vor Beginn der eigentlichen urägyptischen Zeit, denn die beginnt, ich habe sogar genau da, 2907 vor Christus. Also das ist weit, weit vorher. Da sind wir so fast am Anfang der urpersischen Zeit eigentlich. Also diese Zeit fällt das zurück. Dieses mit den drei Sotis-Perioden war ein Grund, warum man dem Hermes auch den Beinamen Trismegistos gegeben hat. Das ist einer der Gründe. Also drei Perioden zurück. Und diese Perioden bedeuteten für den Ägypter auch, es waren Perioden, mit denen man in eine Zeit zurückblickte, wo noch ein sehr helles Hellsehen bei den Menschen verbreitet war. Also man hat eigentlich so eine Periode immer genommen, auch als einen Zeitpunkt, vor der also das Hellsehen noch viel stärker ausgeprägt war. Vor zwei Sotis-Perioden noch wesentlich stärker und vor drei Sotis-Perioden war es noch ganz hell. Wir kommen also eben da zurück, etwa an den Beginn der urpersischen Zeit. Und da gab es tatsächlich noch ein sehr starkes Hellsehen bei den Menschen, bei vielen Menschen zumindest. Und die äußere Wahrnehmung war durchaus noch weit entfernt von dem, was wir heute als sinnliche äußere Wahrnehmung haben. Wenn in der Zarathustra-Religion so oft gesprochen wird von der Lehre von Licht und Finsternis, von Hell und Dunkel, dann muss man tatsächlich sagen, dass ein Aspekt davon ist, dass damals die Menschen die Welt eigentlich noch kaum in Farben erlebt haben, die sinnliche Welt. Sie haben zwar sehr farbig erlebt die übersinnliche Welt, die sie noch erleben konnten, also sie sahen durchaus viele Menschen noch die Aura der Tiere, der Menschen und so weiter. Das sahen sie, aber die äußere Welt war eigentlich so mehr etwas, was in hell und dunkel und vielleicht in Grautönen war, aber noch kaum ein Farbsehen vorhanden. Wie Sie vielleicht wissen, ist das ja interessanterweise auch bei den meisten höheren Tieren so, dass sie kein Farbsehen haben oder zumindest kein ausgeprägtes Farbsehen. Reptilien interessanterweise schon, aber die dann mit den Säugetieren plötzlich verschwindet das. Da verschwindet das. Und eben auch bei den Menschen taucht ja überhaupt erst so richtig die äußere Wahrnehmung in der urindischen Zeit auf. Schon etwas natürlich am Ende der Atlantis, aber so richtig in der urindischen Zeit. Und da fühlt man tatsächlich noch, eben, wir haben das letzte Mal auch ein bisschen besprochen, wie sich wirklich diese äußere sinnliche Wahrnehmung wie so ein noch sehr durchsichtiger Schleier über die geistige Wahrnehmung, über die Imagination legt. Also man sieht eigentlich noch sehr stark das Imaginative, wenn man einem Menschen begegnet, sieht man vor allem seine Aura und es legt sich aber so irgendwie ein Schleier darüber, der eben mit der äußeren Gestalt, mit der äußeren sinnlichen Gestalt korrespondiert. Aber dieser Schleier ist noch sehr, sehr durchlässig für den Urinder. Für den Urperser wird dieser Schleier schon sehr viel dichter. Es tritt also das Körperliche dann besonders als etwas Finsteres sehr stark hervor. Also gerade die Körperlichkeit erscheint dem Urperser sehr, sehr finster, aber umgeben durchaus von einer strahlenden, leuchtenden Aura, von einer sehr vielfarbigen Aura, aber eben nicht die äußere Welt in sinnlichen Farben oder noch wenig in sinnlichen Farben. Also das heißt, das ist nämlich vielleicht auch wichtig, das zu beachten, dass wenn es solche Schilderungen wie mit Licht und Finsternis und so gibt, das waren eben für diese Menschen damals keine abstrakten Schilderungen, Symbole sozusagen. Also Licht ist halt Symbol für das hohe Geistige und das Finstere ist halt Symbol für Ahriman. Nein, es ist deswegen Symbol, weil man es wirklich unmittelbar so konkret erlebt mitten im Leben. Sie schildern eigentlich im Grunde so, wie sie erleben. Und mir kommt dann ein hoher Eingeweihter und deutet das dann noch näher und erklärt es noch näher. Aber grundsätzlich beruht es auf unmittelbaren Erlebnissen, wie die Menschen die Welt erlebt haben damals. Also ganz anders als wir heute.
Hart und weich, hat es das gegeben?
Ja, im Tastbereich. Es ist eine gute Frage, ja. Also man hat natürlich also das Harte sicher mehr mit dem Dunklen verbunden gefühlt, also das Undurchdringliche sozusagen, was man zunächst einmal nicht durchschauen, aber auch nicht so durchdringen kann oder nicht leicht durchdringen kann, von dem man aber die Aufgabe fühlt, es eigentlich dem Licht zu öffnen. Und namentlich gilt das eben besonders für den Erdboden selber. Das beginnt ja jetzt in der urpersischen Zeit, dass man sozusagen mit dem goldenen Dolch oder mit dem Dolch des Lichtes im Grunde die Erde öffnet und sozusagen diese lichte, vielleicht auch wolkig weiche Sphäre da hineinträgt in die Erde und eigentlich seine Aufgabe darin sieht, also sozusagen diese Erde langsam zu durchlichten irgendwo, zunächst halt in den Oberflächenschichten. Das ist der Beginn der Agrikultur eigentlich und damit der Kultur überhaupt. Also man versucht eigentlich dieses harte, undurchdringliche, undurchschaubare, versucht man zu durchlichten. Das ist die große Aufgabe, die sich Zarathustra gestellt hat mit der urpersischen Kultur. Und darauf beruht es. Namentlich eben auch insbesondere den Menschen so zur Verwandlung, dass man das wirklich auch an sozusagen, wenn man ihm äußerlich begegnet, dass man das erlebt, dass diese Gestalt eben nicht bloß als so etwas ganz Finsteres erscheint, sondern dass sie also etwas Helles hat, etwas Lichtdurchlässiges hat sozusagen, von dem ohne dass ich jetzt irgendwie also eine Rassenlehre damit betreiben möchte, um das geht es gar nicht so sehr. Sondern es lag ja vielmehr daran, wie weit dieses Äußere den Menschen finster oder nicht finster erschien, hingeben davon ab, wie stark die geistige Entwicklung des Menschen ist dahinter. Das heißt, wie stark kann das geistige Licht, das in ihm lebt, durchdringen eigentlich diese finstere äußere Schale. Das war also vor allem einmal die Aufgabe, die Stärkung sozusagen des inneren Lichtes, das dann Kraft genug hat, durchzuleuchten durch das, was mir eigentlich in der Wahrnehmung zunächst als ganz finster erscheint. Also man darf sich durchaus sozusagen vorstellen, dass dem Ur-Perser die Menschen zunächst einmal alle sozusagen wie Neger erschienen sind. Ohne dass es jetzt unbedingt äußerlich gewesen sein müsste. Das heißt nicht, dass alle jetzt dunkelhäutig waren, das heißt es eben gar nicht. Aber es heißt, die Wahrnehmung des physischen Leibes hat ihnen verdunkelt den Blick auf das geistige Licht, das dahinter steckt. Das hat es eigentlich bedeutet. Und Stärkung des geistigen Lichtes bedeutete also, dass es durchkonnte, eben durch diese finstere Hülle. Das vor allem, also diese innere Verwandlung, die eben jetzt vor allem zusammenhängt mit der Verwandlung des Astralleibes, bei ihm einmal, das hat Zarathustra angestrebt mit seiner urpersischen Kultur. Und was jetzt Hermes Trismegistos, der dreimal Große, anstrebt, ist eigentlich in sehr gerader Linie diesen Weg fortzuführen. Also gerade diese Durchlichtung des Finsteren, das ist die ganz besondere Aufgabe auch der ägyptischen Kultur. Durchlichtung des Finsteren, damit der Auseinandersetzung mit den ahrimanischen Kräften. Denn diese Finsternis, auch also sozusagen dieses Dunkle, das wir in der sinnlichen Wahrnehmung erleben, hängt durchaus also mit den ahrimanischen Kräften zusammen. Die stecken in Wahrheit dahinter. Also man muss eigentlich irgendwo auch sagen, dort wo ich in der sinnlichen Wahrnehmung, in der Sehwahrnehmung das Finstere habe, dort ist eigentlich in Wahrheit Ahriman dahinter, in letzter Konsequenz. Der steckt dort dahinter. Und diese Verdunklung war ja dann in der ägyptischen Zeit noch sehr, sehr viel stärker als in der urpersischen Zeit. Also in der urpersischen Zeit hat man zwar den Menschenleib als zunächst einmal dunklen Kern erlebt, der aber noch sehr deutlich von der Aura umstrahlt war. Und daher spricht dann Zarathustra eben von der großen Sonnenaura, das ist Ahura Mazda, das ist die mächtige Sonnenaura. Und das ist sozusagen das ins Kosmische Vergrößerte dessen, was ich aber an jedem Menschen im Kleinen sehe, die kleine Aura, die ich an jedem Menschen sehe. In der ägyptischen Zeit war für die Mehrzahl der Menschen dieses Wahrnehmen der Aura bereits verschwunden. Also die Mehrzahl der Menschen in der ägyptischen Zeit haben dieses Hellsehen verloren bereits. Also die sind schon ganz hingegeben an die äußere sinnliche Wahrnehmung, haben noch immer nicht das ganze Farbenspektrum, aber die Welt beginnt bereits in Farben aufzuleuchten, namentlich in den aktiven Farben. Also in den Gelb-, Orange-, Rottönen, das kommt schon zum Bewusstsein. Rudolf Steiner schildert ja so interessant, wie sogar bei den Griechen noch, namentlich in der frühgriechischen Zeit, man noch kein rechtes Unterscheidungsvermögen für die passiven Farben, also für die Grün-Blau-Töne hatte, das war alles noch so ein einförmiges Dunkel halt irgendwie. Man hat also da noch keine richtige Unterscheidung, beginnt dann erst in der späteren griechischen Zeit, dann tritt man immer mehr in die volle Farbwahrnehmung hinein und eigentlich mit der Blüte der griechischen Kultur, also der Hochblüte im 3., 4., 5. Jahrhundert vor Christus, wo also auch diese hohe griechische Kultur heraufblüht innerhalb dieses kurzen Zeitraumes eigentlich, was ja eigentlich auch was ganz Gigantisches ist, wie damals also eine Kultur in ungeahntem Maße aufgeblüht ist. Aber da sind die Menschen auch ganz wirklich zu dieser sinnlichen Wahrnehmung erwacht und haben eine ungeheure Freude auch an dieser sinnlichen Wahrnehmung gehabt. und haben daher auch alles in diesen sinnlichen Bildern ausgedrückt, auch das Geistige, und sie haben dabei gar kein Problem gehabt. Es war ihnen eben das Äußere ein ganz reales Symbol für das Geistige, das sie aber selber unmittelbar nicht mehr sehen konnten. Und im Ägyptischen ist so ein gewisser Übergang. Der Übergang besteht eben darin, dass die geistige Wahrnehmung praktisch schon weg ist, aber die äußere Wahrnehmung noch nicht hundertprozentig oder noch nicht ganz voll erwacht ist. Also namentlich, also die Sehwahrnehmung ist noch nicht ganz erwacht. Aber auch überhaupt die Raumwahrnehmung beginnt jetzt so richtig erst sich herauszukristallisieren. Also auch der Ur-Perser etwas sieht die Welt noch ziemlich flächig, zweidimensional. Hat noch keine so eine richtige, bewusste räumliche Wahrnehmung, noch keine sehr starke. Die ägyptische Kultur kämpft dann sehr stark darum, gerade diese bewusste räumliche Wahrnehmung auszubilden und daher auch diese starken geometrischen Formen, die charakteristisch sind für die ägyptische Kultur. Das ist die Pyramide und der Obelisk, und das sind alles sehr, sehr klare geometrische Formen, alle sehr, sehr gigantisch und ins Große versetzt, und an diesen Merkpunkten sozusagen orientiert man sich eigentlich, und daran lernt man eigentlich jetzt hier die räumliche Welt so richtig zu fassen und sich zu orientieren, während man sonst also vorher noch diesbezüglich sehr verträumt durch die Welt gegangen ist. Man kann das aber auch an sich selber durchaus miterleben. Also wenn man so manchmal so ein bisschen verträumt durch die Welt geht, dann wird sie einem gar nicht so richtig gegenständlich. Es ziehen so irgendwie Bilder vorbei, die man gar nicht so richtig wahrnimmt. Und man fasst gar nicht so bewusst auf, ist das jetzt nah oder fern, oder das zieht irgendwie so vorbei. Man ist mit halt so einem Halbtraumzustand. Und das war aber der Normalzustand eben in der persischen Zeit, und in der ägyptischen Zeit beginnt man jetzt langsam, also diese räumliche Wahrnehmung herauszukristallisieren. Aber auch immer noch so, dass es noch nicht sehr stark das Bewusstsein ist, ich bin da und der Gegenstand ist dort, sondern man verbindet sich noch sehr stark, also mit den geometrischen Formen, die draußen sind. Ich bin eigentlich diese Pyramide, oder ich bin dieser aufgerichtete Obelisk, und ich bin es, indem ich meine aufrechte Kraft in mir bewähre. Also diese Dinge hereinzubringen, das war eben die wesentliche Aufgabe des Hermes, das vorzubereiten. Warum war in der ägyptischen Zeit das Hellsehen im Wesentlichen verschwunden? Nun, es beginnt bereits vor dem Einsetzen der eigentlichen urägyptischen Kultur, beginnt das finstere Zeitalter, das Kali-Yuga, von dem Rudolf Steiner öfter spricht, das, wie Sie wissen, mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts zu Ende gegangen ist. Also eigentlich leben wir schon wieder in einem lichten Zeitalter. Man merkt es halt noch nicht immer so ganz stark, aber eigentlich leben wir in einem Zeitalter, von dem an Hellsehen langsam wieder etwas Normales werden wird. Und zwar nämlich etwas Normales, durchaus auch ohne, dass man einen ganz speziellen Einweihungsweg jetzt durchmacht, sondern es wird als natürliche Fähigkeit kommen. Nur wenn man nicht also entsprechende geistige Kenntnisse erwirbt, dann wird man nicht sehr viel anfangen können damit. Wird es vielleicht sogar als Geisteskrankheit oder sonst was oder als Irritation auffassen zunächst. Na, ist ganz klar, wenn man plötzlich irgendwelche Visionen hat und diese so irgendwie in die sinnliche Wahrnehmung hineinmischen, wenn das plötzlich auch im Tagesbewusstsein auftritt, dann kann man sich vorstellen, wie unsere heutigen Zeitgenossen das nicht unbedingt als was ganz Normales empfinden werden. Nämlich auch die selber, denen es passiert nicht. Und die anderen schon gar nicht. Aber das wird kommen. Daher umso wichtiger, dass, wenn diese Zeit so weit sein wird, dass das in verbreiteterem Maßstab auftritt, dass eben Menschen da sind, die dann Auskunft geben können. Was ist denn das und wie finde ich mich da zurecht? Was hat das zu bedeuten? Dass ich eben auch unterscheiden kann, welche Imaginationen kommen da heraus, was ist das? Da kann ja Verschiedenstes herauskommen. Das sind ja nicht immer gleich die großen Offenbarungen oder so. Es können sich dadurch auch die Widersachermächte natürlich kundgeben, ganz klar. Die werden sogar sehr kräftig versuchen. Also da wird Klarheit herrschen müssen. Aber eben damals, noch vor Beginn der ägyptischen Kultur, also bereits im Jahre 3101 vor Christus, hat das Kali Yuga, das finstere Zeitalter, begonnen. Also gegen Ende der urpersischen Zeit verfällt sozusagen die Menschheit im Großen und Ganzen in geistige Finsternis. Und in dieser Finsternis muss jetzt also das Licht gesucht werden, das geistige Licht gesucht werden, und kann also dann eben nicht von Natur aus selbstverständlich gefunden werden, sondern nur durch einen Einweihungsweg. Und diesen Einweihungsweg, diesen ägyptischen Einweihungsweg, wie finde ich in dieser Finsternis das Licht wieder, das verloren gegangen ist, das geistige Licht, das zu begründen, war die Aufgabe des Hermes. Das hat er lange vorbereitet, und jetzt, als die ägyptische Kultur dann wirklich begonnen hat, jetzt wird das also dann gemacht. Das heißt also so, diese Einweihungswege im engeren Sinn, also so wie wir sie kennen, machen so richtig Sinn eigentlich erst ab dieser ägyptischen Zeit, wo diese Finsternis hereingetreten ist. Also vor allem alle diese Wege, die versuchen jetzt wieder ein Hellsehen heraufzubringen, das von Natur aus verschwunden ist, das gibt es eigentlich erst seit der ägyptischen Zeit. Daher blickt man auch immer wieder sehr gern zurück, gerade auf die ägyptische Zeit, wenn es um Mystik oder sonst irgendwas geht. Ja, alle esoterischen Zirkel schauen immer wieder gern nach Ägypten zurück. Es hat tatsächlich in gewisser Weise dort seine Wurzeln, weil es ab dort notwendig war, ab dieser Zeit notwendig war. Natürlich war Einweihung, gab es vorher schon auch, aber diese Einweihung diente damals eben zur Erklärung dessen, was aber jeder Mensch eigentlich geistig wahrgenommen hat. Und der Eingeweihte hat sich unterschieden vom Normalbürger dadurch, dass er halt sich ausgekannt hat, so wie heute der Naturwissenschaftler von mir aus hoffentlich sich ein bisschen auskennt in der sinnlichen Welt und ein bisschen mehr auskennt als wir alle, aber wir sehen die gleiche Welt im Grunde. Also so haben damals alle die geistige Welt gesehen, aber es gab eben welche, die bessere und tiefere Erklärungen dafür geben konnten, was da vorgeht. Aber jetzt in der ägyptischen Zeit ist der Blick von der Natur aus weg, und er muss also künstlich geweckt werden. Und er wird durchaus also auf einem neuen Weg, wird dieses Licht gesucht, denn was welches Licht möchte dieser Hermes Trismegistos eigentlich hereinleiten? Er möchte jenes Licht hereinleiten, jenes geistige Licht, das verbunden ist mit diesen höheren Ätherkräften, von denen wir in der letzten Zeit öfter gesprochen haben. Wir können also jetzt von Licht im weitesten Sinne sprechen. Es ist der Lichtäther auch damit betroffen, es ist vor allem dann aber auch der Klangäther betroffen, also das, was die Inspiration dann gibt, das Hören der kosmischen Harmonie ist, auch das ist damit verbunden, und sogar das Wahrnehmen des Wortes, also des Wortäthers oder Lebensäthers, des höchsten Äthers. Und von diesen hohen Ätherkräften haben wir gesagt, dass davon ein großer Teil in der geistigen Welt zurückgehalten wurde nach dem Sündenfall, dass das nicht also hinuntergekommen ist auf die Erde, und dass vor allem der Mensch also keine Handhabe darüber hatte. Das, was ausgedrückt wurde dadurch, also nachdem der Mensch vom Baum der Erkenntnis gegessen hat, der sinnlichen Erkenntnis gegessen hat, solle er nicht auch vom Baum des Lebens essen. Also dieses Bild beschreibt uns, dass diese Ätherkräfte in der geistigen Welt zurückgehalten wurden, dass damit aber auch ein Teil sozusagen dieser Adamseele zurückgehalten wurde, die dann der spätere nathanische Jesusknabe wurde. Die war also verbunden mit diesen Kräften. Und Hermes Trismegistos ist eigentlich ein Bote, ein Verkünder dieser, gerade dieser Ätherkräfte, die mit dem späteren nathanischen Jesusknaben verbunden sind, von dem sie noch dazu wissen, dass dieser nathanische Jesusknabe mehrmals von dem Christus bereits durchdrungen wurde in der geistigen Welt, bevor es überhaupt dann zur Durchdringung im physischen Leibe kam, also wo dann der Christus wirklich herabgestiegen ist. Wir haben von diesen drei vorbereitenden Christusopfern in der geistigen Welt gesprochen, die also teilweise schon in weiter Vergangenheit stattgefunden haben. Die letzte Durchdringung dann erst in der relativ späten atlantischen Zeit, da ging es darum, dass durch diese Durchdringung der Christuskraft mit dem nathanischen Jesusknaben und mit den Ätherkräften, die damit heruntergeströmt sind in die Menschheit hinein, dass dadurch das Seelenleben des Menschen in eine gewisse Harmonie gebracht wurde. Eine Harmonie gebracht wurde, die etwa, wir haben das erwähnt, die etwa der Grieche dann ausgedrückt hat im Bild des Apollo, der auf der Leier spielt. Also das wird oft so gedeutet, dass die Leier ist mit den Saiten, ist das Nervensystem sozusagen, auf dem der Apollo spielt und harmonisch spielt, ein harmonisches Seelenleben baut. Also Hermes Trismegistos möchte diese Kräfte in die Menschheit, also namentlich eben im ägyptischen Volk, das eben da jetzt besonders geeignet ist zu dieser Zeit, diese Kräfte herunterleiten. Und er möchte eben zeigen, dass es darum geht, diese zunächst kosmischen Kräfte, denn diese Ätherkräfte leben ja zunächst im Kosmos, dass sich die im Irdischen, namentlich im Menschen, ein Abbild schaffen müssen. Also es muss sozusagen, das irdische Leben des Menschen muss ein Abbild dieses kosmischen Lebens werden. Und daher war immer sehr wichtig, gerade bei Hermes und bei der ägyptischen Kultur, immer dieses Zusammenschauen auch der kosmischen Verhältnisse mit den irdischen Verhältnissen. Das Irdische soll ein Abbild oder eine Hieroglyphe, also ein heiliges Schriftzeichen, eine heilige Eingrabung dieses kosmischen Lichtes, dieses kosmisch-ätherischen werden. Hermes gilt daher auch als der eigentliche Begründer der Hieroglyphenschrift etwa. Also er hat es der Überlieferung nach den Ägyptern gebracht. Es geht also darum, die sozusagen lichten kosmischen Gesetzmäßigkeiten der finsteren Erde einzuschreiben und sozusagen diese heilige Schrift der Erde einzuprägen. Und dadurch eben gerade die arimanischen Kräfte in der Erde zu überwinden oder ihnen entgegenzutreten. Denn das sind die Finsterniskräfte, das sind sozusagen die nicht heiligen Eingrabungen, die in der Erde drinnen sind und die gilt es zu überwinden. Und das ist also ganz wichtig, eben die Erde soll also so werden, das Unten soll so werden wie das Oben. Also es soll diese Harmonie herrschen zwischen dem Unten und Oben, das ist die wesentliche Lehre des Hermes Trismegistos, die ja auch sehr oft zitiert wird, eben dass das, was unten ist, ist so wie das, was oben ist, und das, was oben ist, ist so wie das, was unten ist. Also das wird dann auch als Grundlage der Astrologie und sonst alles Möglichen genommen. Geht zurück auf die sogenannte Tabula Smaragdina, auf die legendäre Tabula Smaragdina, von der wir aber keine äußere Überlieferung haben, in der sozusagen in Kurzform diese Lehre des Trismegistos festgehalten ist. Also der wesentliche Kern ist dem, ich lese Ihnen den Anfang vor in deutscher Übersetzung natürlich, wahr ist es ohne Lüge, unzweifelhaft und wahrhaftig. Das, was unten ist, ist so wie das, was oben ist. Und das, was oben ist wie das, was unten ist. Um die Wunder des einen zu vollziehen. Und mit dem einen ist der Christus gemeint. Es wird dann am Ende des Ganzen sogar noch einmal sehr deutlich gesagt, wenn er dann sagt, vollständig ist, was ich über die Wirkungsweise der Sonne gesagt habe. Mit dem einen ist nämlich der Sonnengeist gemeint. Das ist also ganz deutlich die Fortsetzung der Lehre des Zarathustra eigentlich, der das gebracht hat, der gezeigt hat, wie der Christus zur damaligen Zeit noch sehr stark mit der Sonne verbunden ist, aber jetzt immer stärker herunterkommen muss. Und einen Schritt weiter geht eben jetzt Hermes Trismegistos. diese Tabula Smaragdina, die wird ja dann immer wieder zitiert, also von den Alchemisten und von den Astrologen und weiß Gott was. Die äußere Überlieferung geht höchstens bis ins Mittelalter zurück. Also es gibt keine altägyptische Ausgrabung sozusagen dieser Tabula Smaragdina. Aber sie ist im Kern tatsächlich, also geht sie auf die Lehre des Hermes zurück und beschreibt eben also den Weg des Christus auf die Erde herunter, im Grunde. Gibt übrigens auch wieder interessante Verknüpfungen dann mit der jüdischen Lehre oder mit den Überlieferungen des israelitischen Volkes, als nämlich dann später der Legende nach Sarah, die Frau des Abraham, bei Hebron oder Beersheba, das müsste ich jetzt lügen, müsste ich nachschauen, das kann ich mir nicht mehr genau erinnern, in einer Höhle das Grab des Hermes gefunden haben soll. Und dort soll also dieser Hermes sozusagen aufgebahrt gewesen sein und in Händen hielt er die Tabula Smaragdina. Das wird also in der jüdischen Lehre sehr häufig überliefert. Also diese Verknüpfungen, das hängt eben damit zusammen, dass Hermes und dann später Moses, der aus dem jüdischen Volk herausgegangen ist, dass das eben beide Schüler des Zarathustra waren. Also es bringt dieser Hermes die Lehre, die Erde soll also zur Hieroglyphe des Himmels, des Kosmos werden. Es soll die Erde verwandelt werden. Er gibt also auch die Grundlage daher für die spätere Alchemie. Das ist ganz wesentlich. Die Alchemie in ihrem Ursprung nach geht auch auf die ägyptische Zeit zurück. Also früher gibt es davon im engeren Sinn nichts. Sie wissen vielleicht, Kemi war der alte Name Ägyptens, bedeutet so viel wie dunkle, schwarze, finstere Erde. Wird vielfach gedeutet als der fruchtbare Nilschlamm, der halt so finster und schwarz ist. Aber grundsätzlich ist es überhaupt dieses Erlebnis, die Erde ist eigentlich etwas Finsteres. Also das, was man noch ganz besonders stark in der urpersischen Zeit erlebt hat, das erlebt aber auch noch der Ägypter. Die Erde ist eigentlich was Dunkles, was nicht durchlichtetes. Und unsere Aufgabe ist, das Licht da hineinzutragen. Und was die Ägypter als Alchemie begründen, durch die Lehre und Anregung des Hermes, diese Alchemie ist eigentlich ein geistiger Weg, also um die Erde zu durchlichten, um aber namentlich auch den menschlichen Leib, der sozusagen auch aus Erde geschaffen ist, um den auch zu durchlichten. Das heißt, es geht darum, die arimanischen Kräfte in der Erde und im menschlichen Leib zu überwinden. Das ist der eigentliche Sinn der Alchemie. Das ist der Sinn der Alchemie bis zur heutigen Zeit. Im Grunde, also auch wenn da vom Gold machen und weiß Gott, was die Rede ist, dann heißt es ja nichts anderes, als diese Finsternis zu überwinden und zu einem Abbild eigentlich der leuchtenden Sonne zu machen. Das ist das Gold in Wahrheit. Und die äußeren chemischen Prozesse, die man durchaus durchgeführt hat und auch in der ägyptischen Zeit hat man ja sehr viel, also mit Substanzen sozusagen experimentiert, hat man sehr viel getan und gute Kenntnisse gehabt. Aber dann sind das vor allem auch symbolische Handlungen, die als Meditationsgegenstand genommen werden, um diese innere Verwandlung durchzuführen. Das heißt, es sind eigentlich fortlaufende Meditationen anhand dieser äußeren Prozesse und der Verwandlungen, die man daran beobachten kann, mit denen man sich sehr intensiv verbindet, mit denen man sich namentlich sehr intensiv in der sinnlichen Wahrnehmung auch verbindet und aber so verbindet, dass man jetzt sozusagen durch das Sinnliche dann hindurchschaut aufs Geistige, das damit verbunden ist, mit diesen auch chemischen Prozessen, mit diesen Stoffumwandlungen draußen. Man möchte also die Erde oder die Stoffe der Erde nicht bloß als eine unbekannte Finsternis sehen und erleben, sondern man möchte es eigentlich hineinleuchten und hineinschauen, was da geistig eigentlich dahinter, hinter diesen Stoffverwandlungen ist. Das hätte noch den Urinder überhaupt nicht interessiert. Das ist finster, das ist sowieso irgendein niederes Geistiges, das interessiert uns nicht weiter. Uns interessiert eigentlich noch die geistige Welt, die helle geistige Welt, aus der wir herabgestiegen sind. Und diese Finsternis da unten, von der wollen wir eigentlich wegkommen. Der Urperser nicht und der Urägypter schon gar nicht. Also die wollen da sehr stark hinein und wollen also sogar diese Stoffumwandlungen also geistig durchleuchten. Womit arbeiten sie dabei? Sie arbeiten mit den Klangätherkräften. Das sind die, die dahinter stecken. Die Klangätherkräfte sind tatsächlich ja auch die, die letztlich hinter den äußeren chemischen Vorgängen stehen. Also hinter den äußeren chemischen Stoffvorgängen steht ja der Klangäther in Wahrheit. Das kann man ja sogar bis in die Chemie hinein deutlich nachweisen, dass das dahinter steckt. Wenn wir etwa an das periodische System der Elemente denken, dass es also in Oktaven geordnet ist, in dann später etwas komplizierteren Oktaven bei den höheren Elementen. Aber da steckt eigentlich eine musikalische Ordnung dahinter, auch hinter den äußeren Stoffesumwandlungen. Und das aber jetzt unmittelbar im geistigen Erlebnis zu erfassen, das war also Aufgabe dieser ägyptischen Alchemie. Und das natürlich dann auch fruchtbar zu machen fürs äußere Leben, durchaus. Weil gerade in den alten Zeiten war also die Einweihung, die Beschäftigung mit dem Geistigen also ganz und gar nicht weltfremd irgendwo. Also da ging es nicht über so, also die äußere Welt interessiert uns nicht, wir gehen ins Geistige, wir sind im Tempel und der Rest der Welt interessiert uns nicht. Ganz im Gegenteil, gerade aus diesen geistigen Vertiefungen, gerade aus der Einweihung kamen die unmittelbaren Impulse, wie ordne ich das äußere Leben, ganz praktisch. Also wie verwalte ich die Nahrungsmittel, das Getreide, die Getreidesilos, wie baue ich die Städte und so weiter, dass das auch wirklich funktioniert. Wie kann ich so ein großes Volk wie das ägyptische Volk verwalten auch. Ja, man muss denken, gerade mit der ägyptischen Zeit, oder erst mit der ägyptischen Zeit etwa kann man auch so im engeren Sinn wirklich von Volkstum als so etwas Größerem, Geschlossenen sprechen. Ein Staatsgebilde wäre noch zu viel gesagt, aber immerhin, es ist ein großes, geschlossenes Reich, das in dem Sinn gab es das zur urpersischen Zeit noch nicht. Es gab zwar schon sowas wie Könige und dergleichen, aber das war noch ein sehr, sehr, sehr starkes Mischmasch aus verschiedensten Stämmen und eigentlich noch gar nicht sehr was Einheitliches. Es gab in der urpersischen Zeit etwa auch noch nicht das, was wir Volkssprache nannten. Das gab es noch nicht. Es gab eigentlich noch eine mehr oder minder gemeinsame Ursprache, die zwar natürlich regional differenziert war, aber das war eigentlich keine Barriere, dass sich nicht Menschen aus verschiedensten Stämmen und aus verschiedenen Regionen miteinander verständigen konnten. Die Zeit, also wo in der Bibel etwa auch geschildert wird mit dem Turmbau zu Babel und dann mit der babylonischen Sprachverwirrung, na, da sind wir schon in der ägyptischen Zeit. Sind wir mitten in der ägyptisch-chaldäischen Zeit drinnen oder am Anfang der ägyptisch-chaldäischen Zeit drinnen. Also da beginnen sich Volkssprachen herauszubilden. Ab der Zeit gibt es eigentlich auch erst die Wirkungsweise der Erzengel als Volksgeister im eigentlichen Sinn. Vorher gibt es zwar ähnliche Tätigkeiten, aber so richtig als Volksgeister, wo sie dann auch sprachbildend wirken, volkssprachbildend mitwirken, das beginnt in der ägyptischen Zeit. Und alles das also richtig auszubilden, dazu gehören wieder die Kräfte etwa des Lebensethers, der mit der Wortbildung zusammenhängt. Nicht wahr? Die Sprache, die menschliche Sprache, hängt in letzter Konsequenz wieder zusammen mit dem Lebensether. Die Musik, das Harmonische, hängt zusammen mit dem Klangether. Das Wort hängt zusammen mit dem Lebensether. Also diese Kräfte in einer neuen Weise für den Menschen zugänglich zu machen, zunächst einmal in Form der Volkssprachen, die sich herauskristallisieren, ist also eine Etappe auf dem Weg, wie sich diese kosmischen Lebensätherkräfte langsam in die Menschheit hinein ergießen. Also das sind bereits diese Kräfte des Baums des Lebens sozusagen. Zwar der Christus ist auch damit verbunden, aber noch aus der geistigen Welt heraus. Das heißt also, es gewinnt das alles natürlich dann noch eine ganz andere Perspektive, wie wir das in den letzten Zeiten ja besprochen haben, als der Christus dann eingezogen ist in einen menschlichen Leib und diese in einen menschlichen Leib zugleich mit eingezogenen Ätherkräfte ganz durchchristet hat und jetzt wieder in die Welt hinausgestrahlt hat. Da sind sie noch etwas anderes geworden, als sie sozusagen, wie sie damals in der ägyptischen Zeit noch unmittelbar aus dem Kosmos heruntergeströmt sind. Wenn wir heute mit diesen Lebensätherkräften arbeiten, in rechter Weise arbeiten, dann arbeiten wir mit den Lebensätherkräften, die vom Christus hier auf Erden in einem irdischen Leib verwandelt wurden. Und dadurch eine Qualität diesen Lebensätherkräften geben können, die ihnen das Kosmische alleine nicht geben kann. Das ist was Wesentliches. Aber damals in der ägyptischen Zeit, dem war ja der Christus noch nicht inkarniert gewesen. Daher hat man es da noch mit diesen kosmischen Lebensätherkräften zu tun. Und aus diesen kosmischen Lebensätherkräften heraus etwa fließen die Volkssprachen. Es hängt damit wesentlich zusammen. Also etwa, wenn wir in der Sprachgestaltung tätig sind, arbeiten wir immer noch auch teilweise mit diesen Kräften, versuchen aber das jetzt umzuwandeln in die Kräfte, die bereits vom Christus durchdrungen sind. Und das in etwas Neues umzuwandeln, sodass einmal in der fernen Zukunft das kommen wird, von dem wir auch schon einige Male gesprochen haben. Es werden die Volkssprachen sich irgendwann einmal auflösen. Sie sind schon in einem Auflösungsprozess seit langem und es wird so etwas wie eine neue Menschheitssprache entstehen, aber dadurch, dass der einzelne Mensch sprachschöpferisch wird, unmittelbar sprachschöpferisch wird, das heißt, es wird keine fixen Wörterbücher mehr geben, sondern der Mensch wird die Sprache schaffen im Moment des Sprechens und der andere wird sie dadurch verstehen, dass er nachschöpferisch mitbekommt, was der andere ausdrückt. Dadurch haben wir noch ein bisschen Zeit, also noch sind wir nicht so weit, das dauert noch ein bisschen, aber in die Richtung geht es.
Wie lange dauert
es? Naja, es in der sechsten nachatlantischen Periode, also in der sogenannten russischen oder wie auch immer, die aber natürlich eine globale Kultur in Wahrheit sein wird, aber eben wesentliche Impulse von den slawischen Völkern oder den Kräften, die darin leben, bekommen wird, da wird das der Fall sein, also 6. Jahrtausend ungefähr. So. Bisschen Zeit haben wir noch, aber es ist nicht so weit weg. Da wird vieles sich ändern. Da wird vieles sich ändern. Wenn wir gerade davon sprechen, etwa dass hier mit der ägyptischen Zeit hat die Hieroglyphenschrift begonnen, da hat also auch das Festhalten des Wortes begonnen in irgendeiner Form, also die Schrift, auch das wird einmal verschwinden, wir werden das einmal nicht brauchen. Wir werden das einmal nicht brauchen. Ich meine, manchmal hat man das Gefühl, heute verlieren es die Menschen und der Analphabetismus greift um sich, das ist also ein bisschen verfrüht, vor allem weil noch keine anderen Fähigkeiten da sind. Entsprechend, aber das wird einmal verschwinden, wir werden es einmal nicht mehr nötig haben. Es wird dann auch also das Gedächtnis des Menschen etwas anderes geworden sein in dieser Zeit. Es ist ja ein Aspekt des Schreibens ja auch, dass wir also das festhalten am Papyrus oder eingemeißelt irgendwo, was wir nicht mehr im Gedächtnis behalten können. Was der alte Atlantier noch in hohem Maße hatte, der hat weit in die Vergangenheit, die ganze Ahnenreihe zurückgeblickt und die wesentlichen Ereignisse der Ahnenreihe hatte der einzelne Mensch einfach zugänglich. Das heißt, das Gedächtnis in der atlantischen Zeit namentlich reichte weit über das individuelle Leben des Menschen in die Vergangenheit zurück. Einfach, weil er es im Ätherischen gelesen hat. Dort ist es ja. Nur mit dem Beginn, letztlich dann ganz stark mit Beginn des Kali Yuga, mit dem Beginn des finsteren Zeitalters, hat sich sehr stark das Gedächtnis des Menschen auch gewandelt, weil er konnte nicht mehr in der Ätherwelt lesen. Also da liest er gar nichts mehr. Da ist es Finsternis. Er kann höchstens noch ein bisschen lesen in seinem eigenen Ätherleib. Das ist das, was unser Gedächtnis ist. Da lesen wir so, buchstabieren wir halt ein bisschen herum meistens. Stolpern wir dabei eh sehr und fantasieren uns die Hälfte dazu, anstatt dass wir es lesen. Aber es wird die Zeit kommen, wo wir wieder im Ätherischen lesen können. Und langsam geht der Weg dorthin, dass wir es ja wieder sozusagen wahrnehmen für die Ätherwelt werden und dann werden wir damit auch wieder das Weltengedächtnis zugänglich gemacht bekommen. Auch das ist ein Schritt. Und wenn das der Fall ist, brauchen wir keine historischen Aufzeichnungen mehr. Dann lesen wir die Geschichte im Ätherischen. Natürlich nimmt sie sich dort etwas anders aus, als wenn man es heute also auf Film aufzeichnen würde, aber weil wir es eben von der ätherischen Seite sehen, aber da sehen wir das eigentliche Leben, das dahinter steckt. Also dort werden wir hingehen. Aber jetzt in der ägyptischen Zeit, von der wir sprechen, da ist es zunächst einmal die Aufgabe, überhaupt diese kosmischen Lebensätherkräfte also herunterzubringen. Herunterzubringen in die Menschheit. Herunterzubringen namentlich auch dazu, dass dann einmal eben zur Zeitenwende ein menschlich-leibliches Gefäß vorhanden ist, das alle diese Ätherkräfte, diese Kräfte des Baums, des Lebens in sich enthält. Und dass dieses Gefäß vom Christus in Besitz genommen werden kann und dass dieser Christus, diese Christussonne sozusagen jetzt im Inneren des Menschen wirkt und durchchristet diese Ätherkräfte voll und ganz, durchchristet, so wie das im Kosmos eigentlich noch nicht gehen konnte oder nur mit einer anderen Qualität gehen konnte. Und dass dann dieser Christus, diese Ätherkräfte, diese Lebensätherkräfte, diese Klangätherkräfte, aber auch die Lichtätherkräfte natürlich in die Welt in neuer Form verströmen konnte. Das passiert ja dann eigentlich mit dem Moment des Kreuzestodes, beziehungsweise eigentlich schon ein bisschen früher haben wir besprochen, als wir im Ostervortrag vom Abendmahlsgeschehen gesprochen haben. Da war ein Teil der Wandlung ja auch, das beginnt eigentlich mit dem Abendmahl, mit dem Ausspruch dann des Christus, dies ist mein Leib und dies ist mein Blut, dass damit beginnt dieses Ätherische, das in dem Christusleib wohnt, dass das beginnt bereits überzugehen wieder in die Welt. So sehr und so schnell eigentlich beginnt überzugehen, dass dieser Leib des Christus Jesus kurz danach im Garten Gethsemane bereits an der Schwelle des Todes steht. Das heißt also, die Ätherkräfte dringen in so ungeheurer Masse bereits in die Welt hinaus, dass also dieser Leib bereits zu sterben droht. In dem Moment, also noch vor der Kreuzigung eigentlich. Und dass also der Christus selber alle Kräfte zusammennehmen muss, dass dieser Leib also eigentlich noch diese paar Stunden durchhält, bis es zur Kreuzigung kommt, also bis zum nächsten Tag durchhält. Mit allem schon ja geschildert wird in der Bibel, wie schon der blutige Todesschweiß auf der Stirne steht. Was also ganz durchaus in dem Fall sogar richtige äußere Beschreibung ist. Also es ist gar nichts Symbolisches, sondern das ist also durchaus reales äußeres Geschehen gewesen zur damaligen Zeit. Damit also diese Ätherkräfte richtig hineingeleitet werden können in den physischen Leib des Menschen, das menschlich-physische Gefäß fähig wird, das einmal diese Lebenskräfte, diese Kräfte des Baums des Lebens aufzunehmen. Dazu muss das Arimanische eben überwunden werden im Physischen, denn das Arimanische, das aus den Erdentiefen wirkt, ist gerade am stärksten der Gegner der Ätherkräfte. Weil Luzifer ist der, der das Astralische, also die Seelenkräfte besonders in Unordnung bringt. Ariman ist der, der besonders das Ätherische angreift. Man könnte es also im Bild sagen, also da auf der einen Seite ist der Baum des Lebens und der Ariman ist der Herr des Todes. Also das sind die Kräfte, die dem Leben entgegenstehen. Tatsächlich hängt ja auch die Sterblichkeit des physischen Leibes des Menschen sehr stark mit den arimanischen Kräften zusammen. Es war zwar Folge der luziferischen Versuchung, war eben, dass der Mensch hinuntergestoßen wurde in das Reich, wo Ariman lauert und das Ganze ergriffen hat. Und dadurch überhaupt ist der Mensch in einen sterblichen Leib hineingekommen. Und dieses ganze Geschehnis wird aber auch in der ägyptischen Mythologie sehr deutlich geschildert. Und zwar so geschildert, dass das durchaus auch also mit dem Hermes in Verbindung steht, von dem wir sprechen. Da gibt es ja insbesondere in der ägyptischen Mythologie sehr zentral die Schilderung von Isis, Osiris und Horus. Und fragen wir uns einmal, was ist mit Osiris ganz genau gemeint? Also Osiris entspricht zunächst einmal in etwa dem, was in der griechischen Mythologie mit dem Apollo ausgedrückt wird, der die Leier spielt, also von dem wir schon gesprochen haben. Also damit wird hingedeutet, also auf dieses dritte Christusopfer noch in der geistigen Welt, durch das das Seelenleben des Menschen harmonisiert wird, also dieses Leierspiel wieder. Also was ist Osiris? Osiris bedeutet für den Ägypter zunächst dasselbe wie den griechischen Apollo, und das meint in Wahrheit diesen späteren nathanischen Jesusknaben, der mit den Ätherkräften, mit den Kräften des Baums des Lebens eng verbunden ist, aber noch in der geistigen Welt ist. Und diese Kräfte aber durchdrungen werden, also sowohl dieser nathanische Jesusknabe als eben auch diese Ätherkräfte, diese noch kosmischen Ätherkräfte, die durchdrungen werden von dem Christus. Das wird eigentlich also mit dem Osiris gemeint. Also oft kann man verkürzt sagen, ja, mit dem Osiris wird hingedeutet auf den Christus, das stimmt auch, aber man kann nicht sagen, Osiris ist Christus, das wäre falsch. Also richtig ist eben, Osiris ist eigentlich dieser nathanische Jesusknabe, der spätere nathanische Jesusknabe mit diesen Ätherkräften des Baums des Lebens, durch die der Christus aus dem Kosmos von der Sonne zunächst her noch wirkt und das herunterwirkt. Und Osiris wirkt zunächst tatsächlich aus dem Kosmos herunter. Aber Osiris steigt auf die Erde herunter. Und jetzt schildert uns, wie Sie vielleicht wissen, dass hier dem Osiris aber in Typhon, in seinem Bruder eigentlich, ein Gegner erwächst. Und Typhon tötet den Osiris. Tötet den Osiris, legt ihn in einen Kasten oder Sarg zunächst und übergibt ihn also den Meeren. Also dieser Sarg wird einmal dem Meer zunächst übergeben. Also Osiris wird durch Typhon getötet. Und dann in weiterer Folge geht es sogar so weit, dass jetzt dieser Typhon sogar, damit also der ja nicht wieder irgendwie da vielleicht auferstehen kann oder so irgendwas, wird jetzt dieser Leichnam des Osiris auch noch zerstückelt in 14 Teile. Interessanterweise wird er zerstückelt und diese 14 Teile werden in der Welt zerstreut. Und jetzt gibt es aber auch die Gattin des Osiris, die Isis, die zugleich seine Schwester ist. Auch typisch für die, besonders für die ägyptische Zeit, also diese Gleichheit sozusagen von Gattin und Schwester, weil ja die Nahehe, also die Ehe zwischen unmittelbar Verwandten, also gerade in der ägyptischen Kultur, ein wesentliches Mittel war, um sozusagen die führenden menschlichen Persönlichkeiten herauszubilden. Also die Nahehe hat damals zu sehr fruchtbaren Nachkommen geführt, was ja heute nicht mehr der Fall ist. Im Gegenteil, heute führt es zur Dekadenz, aber namentlich in der ägyptischen Zeit war das nicht der Fall. Also je näher diese Bindung war, diese Blutsbindung war, desto besser war es. Also Heirat namentlich unter Geschwistern war das Übliche, namentlich unter den Pharaonen. Und dieses Bild wird eben auch gebraucht, also für Isis und Osiris. Sie sind also eigentlich Geschwister. So wie etwa dann Apollo und Artemis ja auch Geschwister sind. Sie sind zwar dann nicht verheiratet miteinander, aber Geschwister sind. Aber es gibt durchaus also auch eine gewisse Beziehung der Verwandtschaft eben zwischen Apollo einerseits und Artemis und Isis andererseits. Also die Artemis ist so in gewisser Weise das Isis-Prinzip, wie es bei den Griechen dann auftaucht. Artemis hängt auch sehr stark mit den Mondenkräften zusammen, wie im Ägyptischen die Isis mit den Mondenkräften zusammenhängt, während Osiris bzw. Apollo eben stark mit den Sonnenkräften zusammenhängt. Also Isis, die Schwester und Gattin des Osiris, sammelt die Leichenteile sozusagen ein des Osiris, die in der Welt verstreut worden sind durch den Typhon, und begräbt sie jetzt an verschiedenen Orten des Landes. Und dort werden Tempel errichtet, das sind also die eigentlichen heiligen Stätten jetzt auf der Erde. Die Erde wird sozusagen geweiht eigentlich dadurch, dass sie jetzt Grabmal des Osiris ist. Auch das ist etwas sehr, sehr Wesentliches, was ja dann auch später beibehalten wurde, dass Kirchen, Tempel und so weiter sehr oft, ja fast immer, über Grabmälern errichtet wurden. Es hängt damit zusammen, dass wenn der Mensch stirbt und dann die Ätherkräfte aus dem physischen Leib herausgehen, sie namentlich bei hochentwickelten Persönlichkeiten, bei hohen Eingeweihten namentlich, durchaus, insbesondere in vorchristlicher Zeit galt das, sehr stark verbunden bleiben mit dem Ort, wo der Leichnam bestattet ist. Damit das der Fall ist, hat man sogar noch in der ägyptischen Zeit dann, wie Sie ja wissen, die Mumifizierung eingeführt. Diese Mumifizierung, diese Erhaltung der äußeren Gestalt des physischen Leibes, der äußeren Form des physischen Leibes, war sozusagen eine Art Magnet oder Bindeglied auch für diese Ätherkräfte, die normal heute sehr schnell sich in den Kosmos zerstreuen nach dem Tod des Menschen. Nur heute ist es so, dass der Ätherleib des Menschen 3, 3,5 Tage nach dem Tod eigentlich sich in den Kosmos aufgelöst hat. Das ist der Normalfall. Wir haben aber auch davon gesprochen, am Beispiel etwa des Zarathustra, dass bei hohen Eingeweihten dieser Ätherleib erhalten bleibt. Und dass er insbesondere, wenn jetzt dieser Leichnam da also einbalsamiert liegt, dass er dann an diesen Ort auch bis zu einem gewissen Grad gebunden wurde, oder so war zumindest, dass er hier ganz besonders seine Wirksamkeit entfalten konnte. Das heißt, dass diese Ätherkräfte, die darin wirkten oder wirken in diesem Ätherleib, dass die besonders also an diesem geheiligten Ort zur Wirkung kommen konnten. Daher durchaus gab es das in alten Zeiten, heute vielleicht ab und zu auch noch, dass von solchen Städten auch gewisse Heilwirkungen tatsächlich ausgehen. Es ist ja nicht nur Humbug. Es hängt damit zusammen, dass wirklich also besondere Ätherkräfte dort wirksam werden können, die sonst also schwerer wirksam werden können. Aber immer mit der Einschränkung, mit der ich gesagt habe, eigentlich ist das Ätherische ja nicht wirklich an einen Ort gebunden, sondern Ätherkräfte können grundsätzlich überall wirksam werden und für die Zukunft wird das auch sehr wichtig sein, dass also alles das, was Menschen, auch hochentwickelte Menschen, ihrem Ätherleib einschreiben und dann übergeben der Welt, dass das nicht mehr nur an einzelnen Orten wirksam wird, an einzelnen geheiligten Orten, sondern dass man sehr danach trachtet, dass das also wirklich in der ganzen Menschheit wirksam werden kann, dass diese Kräfte wirksam werden kann. Die moderne christliche Einweihung führt eigentlich dorthin, also loszukommen von dem Prinzip, da irgendwo ein Mausoleum als Tempel zu bauen und man hat jetzt dort eine besondere Heilstätte. Das ist eigentlich also ein Prinzip aus der Vergangenheit. Seit also eben der Christus diese Ätherkräfte nämlich ergriffen hat und durchdrungen hat und in die Welt ausgestrahlt hat, ist das also absolut nicht mehr an einen bestimmten Ort gebunden. Also es können sich diese Kräfte sehr gut überall entfalten. Aber damals, als man ja noch auf dem Wege war, überhaupt aus dem Kosmos diese Kräfte hereinzuholen und einmal überhaupt ein Gefäß, ein physisches Gefäß vorzubereiten, das alle diese Kräfte aufnehmen kann, da musste man sehr stark suchen, wie kann ich das alles lokalisieren, wie kann ich das an einen immer engeren Ort eigentlich hineinbinden. Ich suche die kosmischen Ätherkräfte und will sie ja letztlich in einen physischen Leib hineinzwingen. Das ist der eigentliche letzte Tempel dann. Der physische Leib ist der Tempel Gottes, ist aber auch dann der Tempel, in dem diese Ätherkräfte wirksam werden. Und all das hat man aber dadurch eben mit vorbereitet, dass man die Ätherkräfte hochentwickelter Menschen in solchen Tempelbereichen einmal lokalisiert hat, sozusagen, also geheiligte Orte geschaffen hat, Tempelstätten geschaffen hat. Auch das beginnt im Grunde eigentlich auch erst in der ägyptischen Zeit. Also so Tempelbauten im eigentlichen Sinn gibt es vorher nicht. Und auch das beim Ägyptischen ist es ja auch, also namentlich die Pyramide, ja das Grabmal, das der heilige Ort ist. Und zugänglich zunächst auch noch sehr wenigen Menschen, weil man natürlich auch jetzt verantwortungsvoll umgehen muss mit diesen Kräften, die man da hineinbindet. Und es muss herankommen einen Menschen, der auch die Fähigkeit und geistige Reife hat, also umzugehen mit diesen Kräften, noch dazu umzugehen, sowieso mit Hilfe der Priester, die bei der Einweihung dabei sind. Bei der ägyptischen Einweihung ist es ja so, dass der Einzuweihende von 12 Priestern umgeben ist, die also diese Einweihung lenken und leiten, weil das Ich des einzelnen Menschen noch nicht weit genug entwickelt ist, um das selbst in die Hand zu nehmen. Dazu müssen 12 Priester zusammenwirken, damit der eine 13. in der Mitte den Einweihungsweg durchmachen kann. Also namentlich der Pharao war das dann auch sehr, sehr wesentlich. Und eben dann in diesem Todesschlaf und so weiter, wo er sich in den Sarkophag legen musste und als einen todesähnlichen kataleptischen Zustand versetzt wurde, während etwa 3,5 Tagen, wo er also wirklich an die Grenze des Todes herangebracht wurde. Das heißt aber, dass der Ätherleib dieses Menschen sehr stark gelockert wurde und sich verbunden hat aber jetzt mit den Ätherkräften, die in diesen Bereichen dort schon wirksam waren, die aus dem Kosmos heruntergekommen sind, nämlich zunächst. Wenn man so will, war also diese Pyramide zunächst, die ja bereits zu Lebzeiten des Pharaos in der Regel errichtet wurde, dass sie sozusagen zunächst einmal diese kosmischen Ätherkräfte aufgenommen hat, lokalisiert hat. Damit haben sich verbunden die Ätherkräfte, die dieser Pharao oder dieser Einzuweihende mitgebracht hat bereits. Und nach dem Tode des Pharaos hat man jetzt drinnen gehabt, in dieser Pyramide sozusagen lokalisiert die Verbindung dieser menschlichen Ätherkräfte mit den kosmischen Ätherkräften. Das hat eigentlich die starke Wirkung dieser Pyramiden dann ausgemacht. Mit diesen Ätherkräften sozusagen waren sie aufgeladen, könnte man sagen. Und dort haben sie ausgestrahlt, im Grunde in das ganze ägyptische Volk hinein zunächst einmal. Aber wir sind ausgegangen jetzt von dem Bild, also Osiris, der zerstückelt wird von dem Typhon, seinem Bruder Typhon eigentlich, der sozusagen eifersüchtig ist auf ihn, wie diese Leichenteile des Osiris eben von Isis gesammelt werden. Und dann gibt es noch das, dass also eben Osiris, aber nach dem Tode des Osiris, den Horusknaben gebiert, wobei dieser Horusknabe eigentlich unmittelbar geistig gezeugt wurde. Es ist nicht so, dass sie sozusagen in unserem heutigen Bild schon schwanger war und er ist halt jetzt nach dem Tod geboren worden, sondern eigentlich wird er auch geistig gezeugt. Also von dem jetzt nach dem Tod, nach der Zerstückelung in die geistige Welt übergegangenen Osiris. Ja, was drückt sich in diesem imaginativen Bild aus? Es ist eigentlich ein imaginatives Bild. Womit hängt Typhon? Typhon zusammen. Ist verwandt mit dem griechischen Wort Siphon. Das wir auch drinnen haben in Persephone, es hat was mit dem Atem zu tun, mit dem Durchatmen zu tun. Typhon, der stürmische Typhon, hängt mit dem Atem des Menschen zusammen. Und er weist uns eigentlich zurück auf die alte lemurische Zeit, nämlich auf die Zeit, als der Mensch überhaupt mit der Luftatmung begonnen hat. Vorher ist also sozusagen der Mensch noch in einem mehr oder minder rein ätherischen Zustand im Paradies lebte, hatte er noch keine Luftatmung. Aber erst als der Mensch in der lemurischen Zeit heruntersteigt auf die Erde, jetzt wirklich sich physisch inkarniert, als seine Inkarnationen beginnen, beginnt auch die Luftatmung als sehr Wesentliches. Also es beginnt das, worauf etwa dann die Genesis hinweist, mit der zweiten Schöpfung des Adam. Es gibt ja interessant, zweimal in der Bibel eine Schilderung der Schöpfung des Adam. Also einmal ganz am Anfang, aber dann auch im nächsten Kapitel wird dann auch geschildert, also das wo eben Adam geschaffen wird, aus Lehm geschaffen wird und wie Gott ihm den lebendigen Odem einbläst. Das ist ja bei der ersten Schilderung, wird weder geschildert, dass irgendwas von das Adam aus Erde geschaffen wird, noch vom lebendigen Odem, ist auch überhaupt nicht die Rede. Das eine bezeichnet also den paradiesischen Zustand und das andere bezeichnet eigentlich den Zustand, was bereits heruntergeht, wo der Mensch in die physische Verkörperung hineintritt. Und in dem Moment kommt aber dann auch natürlich die luziferische Versuchung und man wird da ganz hinuntergestoßen und naja, und dann wird er zerstückelt in die Sinne hinaus, in die sinnliche Welt durch die luziferische Versuchung. Darin drückt sich schon mal das Bild der Zerstückelung aus, Zerstückelung des Seelenlebens eigentlich in die verschiedenen Sinnesbezirke hinein, während es also diese Differenzierung vorher nicht gab in der geistigen Wahrnehmung. Jetzt wird das differenziert. Und das hängt eben zusammen mit der Luftatmung, die begonnen hat. Also sozusagen Typhon zerstückelt uns jetzt den Osiris oder das Seelenleben des Osiris, wenn man so will, in die verschiedenen Teile. Ja, und die Seele des Menschen, also dieser Osiris, wird in den physischen Leib, naja, eingesargt, könnte man sagen. Also in diesen Kasten zunächst einmal hineingelegt. Wie es also uns schildert, die Mythologie, eben, dass zunächst dieser Osiris dann in einen Sarg hineingelegt wird oder in einen Kasten hineingelegt wird. Das ist nichts anderes als der physische Leib, nichts anderes ist damit gemeint. Und eben aus diesem physischen Leib schauen wir dann durch die verschiedenen Sinnesorgane hinaus in die Welt, also dann kommt die Zerstückelung noch. Aber eben dadurch, dass wir in den physischen Leib eingezogen werden, dann kommt die Zerstückelung des Seelenlebens eben in die verschiedenen Sinnesbezirke. Warum es 14 sind, nicht 5 Sinne oder 12, ist dann oder Steiner schildert, das müssen wir uns auch noch anschauen, womit also da die 14 zusammenhängt. Ja, und noch etwas beginnt. Ja, damals, als der Mensch heruntersteigt, die Geschlechtertrennung, die eigentliche Geschlechtertrennung, auch die beginnt jetzt erst. Also auch das drückt sich in der Polarität jetzt aus von Isis und Osiris, also vom männlichen und weiblichen Prinzip. Was steckt noch hinter dem Osiris dahinter? Osiris repräsentiert eigentlich die kosmische, schöpferische Gedankenkraft. Denn wenn wir auf das Denken schauen, das Denken hat etwas zu tun mit den Ätherkräften. Wenn wir uns Gedanken bilden, Gedankenformen bilden, dann hat das was mit den Ätherkräften zu tun. Allerdings unsere Verstandesgedanken entstehen erst dadurch, dass wir die Spiegelung dieses lebendigen Denkens am Werkzeug des Gehirns haben und erst diese Rückspiegelung erleben wir. Bei dieser Rückspiegelung passiert aber zugleich eine Abtötung. Auch das ist wieder dasselbe Bild in gewisser Weise wie vorher. Diese lebendige Gedankenkraft steigt herunter, wird zerstückelt und kommt uns eigentlich nur mehr als etwas Totes ins Bewusstsein. Wobei diese Gehirnkräfte aber auch zusammenhängen mit den Isis-Kräften, denn Isis wird vielfach auch aufgefasst eben als die Mondenkraft, die das Sonnenlicht widerspiegelt. Isis ist sozusagen der Mond, der die Sonnenkraft widerspiegelt, der sozusagen bloß das Abbild zunächst gibt. Im menschlichen Seelenleben, was bedeutet das? Osiris wird im menschlichen Seelenleben bedeuten, die Osiriskraft ist die unmittelbare, lebendige, schöpferische Denkkraft, die eigentlich gar nicht angewiesen ist auf das Werkzeug des physischen Gehirns. Und tatsächlich dort, wo wir wirklich schöpferische, ursprüngliche Gedanken fassen, ist diese schöpferische, gedankliche Tätigkeit, also wo uns etwa irgendein genialer Wurf gelingt, das entsteht nicht durch die Verstandestätigkeit, die an das Gehirn gebunden ist. Die Gehirntätigkeit bringt nichts Schöpferisches hervor, überhaupt nichts. Also dort, wo wirklich schöpferische Gedanken sind, und die sind eigentlich im Grunde sehr rar in der Menschheit, und viele Menschen haben sie überhaupt nicht in Wahrheit. Ich meine, vieles, was wir schöpferisch nennen, ist es in Wahrheit nicht wirklich. Aber wenn man so große Dinge nimmt, also etwa wenn ein Aristoteles später mal die Logik schafft, die Logik, die dann später sehr wohl, sehr stark ans Gehirn gebunden ist, aber darauf zu kommen und sie zu entwickeln, ist eine Tat, die aus einem Denken entsteht, das nicht ans Gehirn gebunden ist. Das wäre Osiris-Kraft. Wenn wir später diese Gedanken haben und sie nachdenken können und logisch nachvollziehen können, was dieser Aristoteles gesagt hat, dann haben wir eigentlich die Isis-Kräfte.
Ja, wie ist das bei der Meditation?
Meditation gehen wir über in die Osiris-Kräfte, zumindest in der alten Zeit war das so. Wenn wir es heute machen, und das werden wir vielleicht, das wird heute zu viel werden, das wird zu dicht werden. Wenn wir es heute machen, hängt es mit den Horus-Kräften zusammen. Der Unterschied zwischen den Osiris-Kräften und den Horus-Kräften, das möchte ich vielleicht heute noch kurz so einmal andeuten und so zum Nachdenken mitgeben. Der Unterschied zwischen den Osiris-Kräften und den Horus-Kräften ist zunächst einmal der, dass Osiris bedeutet diese lebendigen kosmischen Gedankenkräfte, die also wirklich aus dem Kosmos heruntergebracht werden. Und wenn wir einen schöpferischen Gedanken in der Art haben, dass wir unmittelbar aus dem Kosmischen inspiriert sind, dann haben wir es mit der Osiris-Kraft zu tun. Wenn wir aus der Tätigkeit unseres Ich heraus mit unseren Ätherkräften, also den Ätherkräften, die in uns wohnen, schöpferisch tätig werden, dann haben wir es mit den Horuskräften zu tun. Das eine ist sozusagen die Sonnenkraft, die aus dem Kosmos kommt, und die Horuskraft hat es mit der Sonne in uns zu tun, die schöpferisch tätig wird. Mit Hilfe dieser Ätherkräfte dann. Denn also vom Gedanken können wir immer dort sprechen, wo zwar natürlich aus dem geistigen Zentrum heraus, es ist immer das Ich, entweder unseres oder das große kosmische Ich, wie auch immer, damit verbunden, aber tätig ist es in den Ätherkräften gestaltend. Das heißt, es wirkt bis in die Ätherkräfte hinein. Gedankenformen haben immer mit den Ätherkräften zu tun, immer mit den Bilderkräften zu tun. Der schöpferische Impuls selber kommt natürlich aus dem Ich heraus, aus dem Ich unseres geistigen Wesens oder anderer geistiger Wesen, die inspirierend wirken, wie auch immer. Also die eigentliche Schöpfungsquelle ist immer was, was mit dem Ich zu tun hat. Aber dass es in Gedankenform auftritt, heißt, dass es schöpferisch umformend tätig sein muss bis ins Ätherische hinein und als Ätherform herauskommen muss. Dann kann man eigentlich von Gedankenform sprechen. Das Ätherische ist eigentlich gedanklicher Natur. Nur halt was viel Lebenskräftigeres als das, was wir heute normalerweise als Gedankenleben haben. Das ist so blass, dass es nichts tut. Das wirklich, wirklich Ätherische, das nicht bloß Spiegelbild am Gehirn ist, das ist ja das, was in der Natur draußen das Leben schafft und formt und gestaltet. Das ist das in den Pflanzen, in den Tieren, überall formend tätige Leben. Und das baut es ja noch Gesetzmäßigkeiten, die wir halt im Schattenbild gedanklich irgendwo erfassen können. Aber in der Natur draußen sind sie real tätig. Und wenn wir real schöpferisch einen Gedanken fassen, das heißt unabhängig vom physischen Werkzeug, dann ist das verwandt mit den Lebenskräften, die auch in der Natur draußen wirken. Und ist zugleich eine Bereicherung für die Lebenskräfte, die in der Natur draußen wirken. Das heißt also, wenn wir etwa in der Meditation tätig sind und unsere gedankliche Tätigkeit unabhängig machen, langsam unabhängig machen vom Werkzeug des Gehirns, und dann stehen wir eigentlich erst wirklich voll in der Meditation drinnen. Es braucht natürlich vorbereitende Schritte, aber wenn die Meditation wirklich den vollen Erfolg hat, dann sind wir unabhängig geworden vom Werkzeug des Gehirns zumindest. Das heißt nicht, dass der ganze Ätherleib herausgezogen ist, aber er hat sich zumindest gerade vom Gehirn bis zu einem gewissen Grad gelockert. Und mit dem gelockerten Teil sind wir tätig in der Meditation. Aber dann ist das zugleich eine Ätherkraft, die ausstrahlt in die Welt hinaus, die eine belebende Kraft in die Äthersphäre, namentlich der irdischen Welt, hinaus bedeutet. Aber ich denke, das werden wir dann das nächste Mal intensiver besprechen. Wiederholen noch, aber dann intensiver uns damit beschäftigen auch. Nämlich einerseits, wie das mit der Meditation zusammenhängt, wie das mit dem Einweihungsweg zusammenhängt, einerseits dem Altägyptischen, der, wie wir gehört haben, auch mit der Alchemie sehr stark verbunden war, und wie das etwa mit dem modernen Rosenkreuzerweg auch zusammenhängt, weil da heißt es ja auch, die Schrift hat ja den bezeichnenden Namen, wie dieser Johann Valentin André geschrieben hat, die kymische Hochzeit des Christian Rosenkreuz, nicht die mystische Hochzeit. So oft ist von der mystischen Hochzeit die Rede, also von der Vereinigung sozusagen mit dem Gott in der menschlichen Seele. Aber die kymische Hochzeit ist noch etwas anderes, ist noch etwas tiefergehenderes. Also diese Dinge werden wir vielleicht das nächste Mal dann besprechen, damit auch wieder von einem Aspekt sehen, wie das Ägyptische sich heute widerspiegelt in unserer Zeit und es viel davon eben abhängt, dass wir das in der richtigen Weise ergreifen. Und das ist ja ein wesentliches Ziel unserer Vorträge, dass wir in die Zukunft hineinblicken. Nur dazu müssen wir die Vergangenheit einmal verstehen und schauen, wie diese Impulse aus der Vergangenheit verwandelt werden müssen in Zukunftsimpulse, umgearbeitet werden müssen, und dass es also ganz schädlich ist, wenn man sie unverwandelt einsetzt. Und es gibt viel Unverwandeltes Ägyptisches sozusagen auch in unserer Zeit. Und das führte so geradewegs herunter zu den alemannischen Kräften namentlich. Das Ägyptische hat sich heute halt sehr stark auseinandergesetzt mit dem Alemannischen, aber damit auch zugleich sehr stark einlassen müssen damit. Und die Gefahr ist, dass also, wenn wir das heute noch fortsetzen irgendwo, dann da ganz herunterkommen zu Alemann. Aber das nächste Mal. Danke.
Danke.